Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Märkischen Wandlungen. Heute 20 Jahre Theater am Rand, Rückblicke und Ausblicke. Eine Sendung von Mirko Schwanitz.
Sitzen Kinder, rüttnitz Fritz. Alt Levin, Neu Levin. Alt Levin, Neubanim, Zechin, Letschin. Alt Banim, Neubanim, Zechin, Letschin. Kampftritz, Gaul mit dem Witz.
Ich habe einfach in den 80er Jahren nach Freiraum gesucht, um zu proben, um zu musizieren, um einfach ungestört arbeiten zu können. Dennoch war die Gründung des Theaters kein Vorhaben. Es ist uns passiert.
Letztlich versuchen wir ja in der Seele des Zuschauers vielleicht sowas herzustellen, dass er eine Ruhe mit sich findet und vielleicht auch die Ruhe mit der Welt oder den Frieden mit der Welt. Und das hat vielleicht damit zu tun, was die Natur mit unseren Seelen macht. Kunst kann nie Natur sein, aber wir machen einfach den Versuch, das zusammenzubringen.
Ich fand das Konzept sehr schön, weil ich glaube, dass es wichtig ist, in einem globalisierten Kulturprozess, den wir haben, kleine Oasen, die sozusagen regional verankert sind, einzurichten, die eine andere Kultur machen können als das vom kommerziellen Mainstream sozusagen bestimmte. Und das machen die da mit einer hervorragenden Energie.
Es war für mich wahnsinnig inspirierend, dass jemand sich das traut, sowas zu machen. Es war für mich ganz toll, dass in so unmittelbarer Nähe zu meinem Wohnort, in dieser Landschaft, in die ich mich gerade selber erst hineingewagt hatte, so ein Projekt seine Arbeit aufnimmt. Ich war verzaubert von der Dichte, der Erzählkunst von Rühmann und Morgenstern damals.
Was mich eigentlich immer begeistert, dass zu bestimmten Themen auch sehr viele Menschen ins Theater kommen. Und sie sind auch gerade in großen Konflikten, wenn ich zum Beispiel an Massentierhaltung denke, wenn ich an Windkraft denke, mit den Randgesprächen sind sie auch Mittler geworden zwischen den Interessengruppen.
Debattenfall auf gar keinen Fall. Bergbeamte, Gottverdammt, nur noch Windpark, Rapsöl, Mais, gehen wir euch der ganze Scheiß!
Wer auf Zollbrücke zufährt, sieht am Horizont eine violett-graue Linie, einen geschwungenen Reißverschluss, der Himmel und Erde zusammenhält. Dahinter, so scheint es, fällt jeder Regen ins All. Nur die Oder davor, Randfluss oder Flussrand, bewahrt die Menschen davor, dem Regen hinterherzufallen. Wer noch nie eine Ahnung hatte, warum die Leute einst glaubten, die Erde sei eine Scheibe, hier bekommt er sie. Wir sind im Oderbruch, einer der ältesten Kulturlandschaften Deutschlands, irgendwo im Nirgendwo, zwischen Schwedt und Frankfurt, wo die Straßen dünner werden und die Zivilisation ausfranst, in storchenbewehrte Felder. Hier gründeten der Musiker Tobias Morgenstern und der Schauspieler Thomas Rühmann vor 20 Jahren Deutschlands vielleicht ungewöhnlichstes Theater. Rückblicke und Anfänge.
Zollbrücke hat 19 Einwohner, das sind also gut 14 Hofstellen, glaube ich, oder 15. Und in Zollbrücke ist eigentlich die Welt zu Ende. Wenn man diese Straße langfährt, landet man, wenn man ziemlich energisch das Bremsen ignoriert, landet man also in der Oder, weil dort an dieser Stelle hat der Deich eine Deichscharte, die bei Hochwasser durch dicke Holzbohlen und Sandsäcke gefüllt wird, aber dort kommt man sozusagen von der Straße aus direkt ins Wasser.
Es ist extrem ländlich, extrem flach, extreme hohe Himmel, extreme Wolken, Winde. Man empfindet die Jahreszeiten hier sehr, sehr stark und die Nähe des Flusses überstrahlt das hier alles.
Ich habe einfach in den 80er Jahren zu DDR-Zeiten mit der dementsprechenden Wohnungsknappheit nach Wohnraum gesucht. Und da ich sowieso nicht so ein Stadtmensch bin, war die Suche im Ländlichen um Berlin herum hier dann erfolgreich. Und ich konnte mich dann relativ schnell hier anfreunden mit der Gegend.
Es ist hier alles minimalistisch. Ich bin mal auf dem Fluss mit einem großen Lastkran gefahren, einen ganzen Tag, und hatte das Gefühl, eigentlich verändert sich umliegend überhaupt nichts. Und das hat einen hohen Reiz. Also es ist ein hohes Maß von Harmonie, von Charakter irgendwie. So sehe ich das. Also auch so eine reduzierte Wahrnehmung im positiven Sinne.
Das Tolle ist, man hat zwei Drittel des Bildausschnittes, den man vor Augen hat, der ist einfach Himmel. Und Himmel ist immer anders, ist immer toll. Und die Farben sind anders, minütlich, stündlich ändert sich alles. Also man hat sozusagen eine ganz andere Direktheit, einen ganz anderen Bezug zur Landschaft durch diese Flachheit, als wenn ich eben in der Bergwelt stehe. Es ist eben wahnsinnig groß und weit. Es hat ein Gefühl von Offenheit, vielleicht auch von Freiheit.
Ich war das allererste Mal für sein Umweltmagazin auf dem Fluss mit einem Schiff mit Rokoko-Kostüm, spielte ich denjenigen, der das Oderbruch gemacht hat, der Baumeister unter dem alten Fritzen. So, und da habe ich den Ort zum ersten Mal betreten.
Thomas Rühmann und ich, wir haben geprobt in einem Stück. Das ist eine amerikanische, franco-amerikanische Schriftstellerin gewesen, Annie Proulx, das grüne Akkordeon, und bekam dafür die Leserechte nicht. Das ist ein bisschen schwierig bei den Amerikanern mit ihren Rechten. Und dann haben wir für uns entschieden, na gut, wir haben das hier in Zollbrügge in meinem damaligen Wohnhaus so eben erprobt. Naja, dann holen wir ein paar Freunde und dann spielen wir es hier. Dann merkt's keiner.
Und haben dann das Theater eingebaut, ohne dass wir wussten, dass es ein Theater werden wird und dass es mal diese Entwicklung nehmen wird.
Schon bald platzte das Wohnzimmer aus allen Nähten, erinnern sich Leute, die dabei waren. Kenneth Anders etwa, der heute ein Büro für Landschaftskommunikation leitet. Aber auch Almut Undis, die im Oderbruch eine kleine Künstleragentur betreibt, oder der Liedermacher Hans Eckart Wenzel, einer der ersten befreundeten Künstler, der in Morgensterns Häuschen auftrat.
1998 fing das mit diesem Wohnzimmertheater, wenn man so will, an. Da habe ich damals das grüne Akkordeon gesehen. Ich war dort Publikum in diesem winzig kleinen Raum und in dem Wohnzimmer waren 60, 70, 80 Leute. Es war wahnsinnig voll und ganz toll.
Ich kann mich erinnern, dass es sehr voll war und dass nicht alle reinkamen, dass man nicht auf die Bühne kam, dass man heizen musste noch, einen Ofen. Eine große Neugier der Leute, die gekommen waren, eine große Offenheit. Natürlich macht es auch etwas her, wenn man an so einen völlig abgelegenen Ort am Ende der Welt fährt und in so ein Haus kommt und dann findet da auf einmal etwas statt.
Ja, das ist eigentlich eine sehr hübsche Geschichte, weil eine Freundin mich angefragt hatte, ob ich Lust habe, mit ihr ins Theater zu gehen, hier im Oderbruch. Und da dachte ich, okay, Theater im Oderbruch, war mir noch gar nicht bewusst. Also ich habe damals im südlichen Oderbruch gewohnt oder ein ganzes Bellagin in der Nähe. Ich bin mit meiner Freundin hierher gefahren, ganz gespannt, wie das hier dann aussieht. Und dann kamen wir vorne rein zu der schönen blauen Eingangstür und standen mitten in einer Baustelle. Ich weiß nicht mehr, ob wir es verwechselt hatten oder ob sich das Programm geändert hatte. Eigentlich sollte eine Vorstellung sein, es war aber keine Vorstellung, sondern Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann standen in einer Baugrube im Zimmer und schachteten aus. Und dann haben wir beide gesagt, ach um Gottes Willen, hier ist ja gar keine Vorstellung, wie haben wir uns geirrt, und haben sie gesagt, nee, ja, das ist toll, ja, kommt rein und wir können ja einen Wein zusammen trinken. Woraufhin wir beide erstmal die Flucht ergriffen haben, weil wir gedacht haben, die sollen mal schön weiterbauen, wir wollten eigentlich Theater gucken und nicht Wein trinken. Und dann hatten wir ein zweites Treffen. Ich organisiere ja auch für Wilhelmsaue die Kunstmärkte, den Kunstmarkt in Wilhelmsaue. Und da haben wir dann die beiden eingeladen mit einer Produktion, die sie dort aufgeführt haben in der Fachwerkkirche in Wilmsaue. Die waren dann mit zwei verschiedenen Produktionen bei uns als Rahmenprogramm für den Kunstmarkt. Ich glaube, das erste war in demselben Jahr sogar noch Tobias Morgenstern mit Stefan Kling mit Milonga Triste, mit einem Tango-Programm. Das war ein sehr großer und ich muss nach wie vor sagen, Hut ab vor Tobias Morgenstern, der das durchgezogen hat. Ein großer Schritt, ja. Es hatte sich natürlich gezeigt, dass hier unten das oftmals zu eng war, dass wir Leute wegschicken mussten oder es einfach überfüllt war. Und dass im Sommer, wenn wir auf der Wiese draußen gespielt haben, plötzlich unheimlich viele Menschen gekommen sind. Und diese Erfahrung hatten wir schon. Also wenn wir mehr Platz haben, dann kommen auch genügend. Aber dann ein extra Theater dahin zu bauen, das war schon ziemlich mutig. Also man muss einfach ein bisschen wahnsinnig sein. Sonst kommt man gar nicht auf die Idee, hier draußen so ein Ding hinzubauen.
Wir haben so 50, 60, 70, 80 Leute in dieses Wohnzimmer reinbekommen. So hart am Erstickungstod dann. Also und Sommer, über den Sommer haben wir auf improvisierten Blockbausystemen, die ich habe bauen lassen, auf der Wiese vor dem Haus ausprobiert. Dann haben wir also sommers auch mal draußen gespielt.
Und dann gab es aber einen Moment, da hatten wir mitten in Amerika und haben so ein großes Theaterportal hier in die Landschaft gestellt mit dem roten Vorhang. Das sah super aus. Wenn man um die Ecke kam, sah man dieses Portal. Und da saßen auf immer 700 Leute. Und da haben wir sogar gedacht, du, 700 sind ein bisschen viel fürs Theaterspielen. Das weiß ich noch.
Und über solche Konstruktionen kam dann der Entschluss. Ich habe dann angefangen, mehrere Entwürfe zu machen für ein großes neues Theater auf der Wiese, für Nebengebäude, für ein Open-Air-Sitzgradin, also so ein ganzes umfassendes bauliches Konzept. Und
eigentlich ein Theater, das es nicht gibt. Es besteht aus allem, woraus eigentlich ein Theater nicht bestehen darf. Aber es ist ein Bau komplett aus Holz, aus meterdicken Stämmen mit der Besonderheit, dass das Theater nach drei Seiten zu öffnen ist, auf Knopfdruck praktisch. An einer bestimmten Stelle der Inszenierung fährt auf einmal die Rückwand auf und man hat den Blick in den Sonnenuntergang, den Blick ins Wetter, den Blick in den Wind, in die Sterne.
Viele Stücke beginnen auch irgendwo draußen auf der Wiese. Naja, und das muss man dann in dem Falle schon gesehen haben. Wenn man also kommt, sieht man gleich von Weitem schon ein größeres Gebäude. Man sieht unsere Toilettenanlagen dort, das sind so kleine Häuschen mit so Zipfelmützenartigen Dächern und so. Also das ist schon auffällig. Man denkt einfach, was ist das hier eigentlich? Also es ist schon ein Punkt, wo man, wenn man Zollbrücke erreicht, auf jeden Fall hinguckt. Es steht einfach im Weg.
Ich glaube, ich war mit einer der Ersten, der da gespielt hat. Da war das noch die kleine Stube, wo sie sich sozusagen gegründet haben. Und sie haben es ja ein bisschen nach einem Lied, was ich von Theodor Kramer vertont habe, Lied am Rand, sozusagen den Titel genommen.
Es frisst der Ruß bei uns am Rand sich in die Zeile ein. Im Hinterhof ein Scherbenland ist alles zum Gedeihen. Wie bist du lieblich anzuschauen in deiner Wangenflaum? Ich bin aus schwarzem Holz der Zaun, du bist der Apfelbaum.
Es war auch nicht unser Vorhaben, hier auf dem Land Kultur zu installieren oder sozusagen wie ein Kulturhaus wirkend, sondern wir haben das getan, was wir tun wollten. Und
wir haben einfach nicht aufgehört zu spielen. So, Punkt. Und dann begann es zu wachsen. Dann begann dieses Pflänzchen zu gedeihen.
Es ist so einfach, dass wir hier sehr, sehr reduziert arbeiten. In vielen Stücken sind eigentlich nur wir beide auf der Bühne, Thomas Rühmann und ich. Es gibt von der Ausstattung her kaum Requisiten. Wir arbeiten eigentlich vielleicht ein bisschen mit dem Raum, aber gemessen an anderen Investitionen für Inszenierungen an Theatern ist das also einfach geringfügig bis nichts. Das heißt, es ist oftmals irgendwie eine Theaterform, die ganz stark vom Erzählen ausgeht. Das heißt also, man sieht gar nicht so viel. Das wirkliche Theater findet in den Köpfen der Leute statt. Man zwingt die Menschen, wenn sie herkommen, auch irgendwie zu einer hohen Konzentration und zu Ruhe und zu anderen Tempi.
Ich habe nie in meinem Leben gerne Stücke gelesen. Ich habe immer gerne Belletristik gelesen. So, und da begann die Beschäftigung mit Literatur. Und als ich Morgenstern traf, begann auf einmal die Beschäftigung mit Literatur in einem theatralen Rahmen. Das war einfach das Neue für mich auch. So, und dann haben wir angefangen, gute Geschichten und Musik, die erzählen gleichermaßen eine Geschichte. Das ist einfach unsere Spezialität. Das ist das, was wir auch am besten können.
In seiner nächsten Erinnerung sah er sich als Achtjähriger nackt und dünn über der Ochsenstange hängen. Seine Beine und sein Kopf pendelten knapp über dem nach Pferdeseiche stinkenden Boden, während sein kleiner weißer Hintern in die Winterluft ragte und Kranz Stockers Hiebe mit der Haselnussgerte empfing. Gründe für die Züchtigung gab es genug: verschüttete Milch, verschimmeltes Brot, ein verlorenes Rind oder ein verstottertes Abendgebet. Wie immer hatte der Bauer die Gerte im Wasser gebadet, um sie geschmeidig zu machen. Jetzt zischte sie kurz und hell durch die Luft, ehe sie mit einem seufzenden Geräusch auf Eggers Hinterteil landete. Egger schrie niemals, was den Bauer nur zu härteren Hieben anspornte.
Herrgott, verzeih!
Sagte Kranzstocker und ließ die Gerte sausen. Der Mann vollzieht Gottes Willen und spricht Gottes Wort. Der Mann erschafft Leben durch die Kraft seiner Lenden und nimmt Leben durch die Kraft seiner Arme. Der Mann ist das Fleisch und er ist der Boden und er ist ein Bauer und heißt Hubert Kranzstocker. Wenn es ihm gefällt, gräbt er seinen Acker um, packt sich eine ausgewachsene Sau auf die Schultern, setzt ein Kind in die Welt oder hängt ein anderes über die Ochsenstange. Denn er ist der Mann, das Wort und die Tat.
Herrgott, verzeih!
Sagte Kranzstocker. Einmal geriet dem Bauern die Gerte schon beim Schnitzen zu dick und er hatte vergessen, sie im Wasser einzuweichen. Jedenfalls schlug er zu und irgendwo in dem kleinen Körper knackte es laut und der Bub rührte sich nicht mehr.
Herrgott, verzeih!
Sagte Kranzstocker und ließ erstaunt den Arm sinken. Der kleine Egger wurde ins Haus gebracht, aufs Stroh gelegt und von der Mutter mit einem Kübel Wasser wieder ins Leben zurückgeholt und einen Becher warmer Milch.
Also so ein Nachmittag wie heute, ein ganzes Leben von Seethaler, ist einfach eine unerhörte, finde ich, eine unerhörte Provokation an unsere heutige Zeit, dass wir ein Leben erleben von dem Andreas Elger, der packt ein Leben, was so knorrig ist und so unstet auch und so schwierig und so einfach. Am Schluss wohnt er in so einem alten Stall oben und freut sich, dass die Wolken vorbeiziehen und dass man praktisch eine Sehnsucht kriegt nach diesem Leben.
Die Fazilitäten unserer schnellen Kommunikationswelt bringen natürlich bei vielen Menschen auch genau das Gegenteil hervor, nämlich dass sie das einfach irgendwann alles nicht mehr wollen und sich vom Netz nehmen wollen und auch nicht immer bombardiert werden wollen. Und genau die, die das dann einfach nicht aushalten, das sind potenziell vielleicht Leute, die das hier sehr, sehr genießen.
Wenn wir beide beginnen, über ein Stück nachzudenken, dann wird ja auch erstmal, und ich weiß noch, im Spinnhaus von Kerstin Hensel haben wir auch überlegt, ob wir jetzt hier mal kurzerhand die Freie Republik ausrufen. Und dann hätten wir ja auch kleine Zollhäuser gemacht, Schlagbäume gebaut und so. Und sowas erdenken wir so. Und dann, wenn wir dann weiterdenken, dann dampft sich das immer mehr ein. Und am Schluss bleibt dann eben ein Kunstprojekt.
Ich glaube, manche Sachen, so wie wir uns sie hier draußen vorstellen, wie wir sie uns denken, die sind schlichtweg in einem städtischen Theater gar nicht möglich, ja. Also, und so brechen die Stücke auch anders auf hier und so sind die Thematiken auch gewählt. Ich meine, die Entdeckung der Langsamkeit von Stella Dolny ist natürlich ein Stück, was einfach in so einer Landschaft, wenn man durch uns hindurch, durch die Gase, im Sommer, durch den offenen Theaterraum in die Landschaft sieht, einfach eine andere Wirkung hat. Zum Beispiel auch dieses Vom Dunkel ins Helle, dieses Frühkonzert, was wir seit 3-4 Jahren machen, das ist natürlich was ganz ausgesprochen, was wahrscheinlich nur hier geht. Wir beginnen 3.14 Uhr im Sommer, im Juli, 3.14 Uhr mit einer Vorstellung. Das heißt also, nachts 2:30 kommen auf einmal hier Autos angefahren und dann sitzt kurz nach 3 das ganze Theater voll Menschen.
Mach die Taschenlampe an, nimm dich vom Netz, weil du's noch kannst, nimm dich behutsam an die Hand und kehr zu dir zurück, und kehr zu dir zurück, und kehr zu dir zurück, irgendwo am Rand. Kann es sein, dass die Stille dich für Minuten niederschlägt, dass die brausende See hinter den Schläfen sich mit einem Male legt? Und da kann es sein, dass die Augen auf meiner Haut anfangen zu sehen, und um den ganzen Kram von gestern ist mit einem Mal geschehen. Adio.
Es ist dunkel, es werden alle Lichter ausgemacht, der Vorhang geht auf und es passiert nichts. Man sieht nichts. Und man fängt an zu hören, man hört fast nichts. Dann kommt die Strecke der Dämmerung, wo die Vögel erwachen, und dann kommen einzelne Elemente unserer Inszenierung dazu. Und man dann sieht, ganz hinten auf dem Feld kommt da so irgendeine Krag oder was ist das? Also eine Pandemie wäre auf Stelzen, angeleuchtet ein bisschen und mit leichten Kostümen stilisiert, und da entwickelt sich dann ein sehr, sehr schöner, sowas wie eine Geschichte, ein bisschen surrealistische Geschichte, und die Künstler kommen aus dem Feld, aus der Weite immer mehr auf die Bühne, und dann nach 1,5 Stunden ist das vorbei und es ist hell und die Vögel tirillieren so. Also das ist natürlich was, das geht einfach nur hier.
Irgendwann stieß ich auf das Buch Der von Neil Young Getöteten von Navid Kermani. Der beschreibt die Erfahrung seines Babys mit einer 3-Monats-Kolik, und dieses Baby schreit und schreit, und er weiß sich nicht anders zu helfen, als dass er von Neil Young The Last Trip to Tulsa einschiebt, und er fängt an zu singen und das Baby wird still. So, und dann beschreibt er praktisch die Erfahrungen des Babys mit den verschiedenen musikalischen Stufen Neil Youngs. Und das war irgendwie die
die Zündung dafür, dass ich dachte, Mensch, wir gehen ja hier mit literarischen Texten um, also das auf die Bühne und dazu natürlich Musik, 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 Musik. Und da ich es nicht so interessant finde, einen ganzen Abend Neil Young nachzusingen oder irgendwie so ein Zeug zu machen, sondern eher ein bisschen kreativ mit ihm umgehe, habe ich, manche Titel sind englischsprachig, aber manche sind einfach auch mit Texten von Gerhard Gundermann versehen oder auch mit von Hans-Eckard Wenzel versehen und so rückt einfach die Musik von diesem Young so an uns und dazu dann, naja, Gedanken zu Gundermann und irgendwie entsteht vielleicht in den Leuten ein Doppelporträt von zwei Künstlern, die einfach, ja, mit der Welt was anfangen. Gerhard Gundermann im Osten und Neil Young weit drüben über den Ozean.
Ich konnte lange unter Wasser verweilen, quasi tauchen. Und so stehe ich mal wieder im Schwimmbad Schwarze Pumpe, sagt Gerhard Gundermann. Und erkläre einem Typen dort, dass ich völlig locker einmal längs durch das Becken tauchen könnte, sagt er. Du Alter, das glaube ich dir nie. Ich wäre ja schon froh, wenn du einmal quer durchtauchen könntest, sag ich. Alles klar, Baby, zum Aufwärmen einmal quer und dann noch in echt einen für längs. Dreimal tief Luft geholt, reingehupft und losgeschwommen. Und wie ich so schwimme und schwimme und tauche, merke ich, es gibt einen Unterschied zwischen dem Schwimmbad in Schwarze Pumpe und den sonstigen, weil in den sonstigen waren Betonplatten verlegt, die mit Teer verfugt waren. Da bildete sich eine Teerfuge, eine schwarze Linie, an die konnte man sich halten. Im Schwimmbad Schwarze Pumpe war eine fleckige, graue Folie ausgelegt. Also ich schwimme und denke, es muss doch endlich mal eine Wand kommen. Aber sie kam nicht. Oder sie kam kurz bevor mir der Kopf platzte. Ich tauche auf und sehe genau vor mir die Füße von dem Typen. Und der guckt, ob ich drüben aus dem Wasser rauskomme. Also, weil der rechte Arm besser trainiert war als der linke, bin ich einen großen Bogen geschwommen, quasi eine Wende. Und so komme ich mir heute vor als Liedermacher. Ich bin an derselben Stelle aufgetaucht, wo ich reingehupft bin, wie vor 20 Jahren, bloß mit dem Blick in die andere Richtung.
Und genau so sah ja Gundermann auch auf der Bühne aus.
Spielst du auf seine Bühnenkleidung an?
Na, ich bitte dich, die Jeanslatzhose, das ewige Fleischerhemd, diese unmögliche Brille.
Ja, er ging eben nicht mit der aktuellen Mode.
Ja, vielleicht mit der vorvorletzten.
Ja, auch Neil Young geht mit der vorvorletzten. Zerrissene Jeans, bedruckte T-Shirts, dicke Baumfällerhemden. Und weil das so ist, wieder eine falsche Fassung, in der wir Neil Youngs Musik mit Gundermanns Text neu verbinden. Gundermann würde sich wahrscheinlich im Grabe rumdrehen. Neil Young wäre vielleicht stolz auf uns. Wir verlegen Gundermanns postrevolutionäres Rattenkarate nach Greendale, einer von Neil Young erfundenen und besungenen amerikanischen Kleinstadt zwischen Aufruhr und Anpassung, kleinen und großen Teufeleien. Also vergleichbar jetzt mit so Wriezen, Berlin, Zecke Rikolose. It was a golden moment in the history of TV news. No one could explain it. It just got great reviews. Hatten wir also den Kaiser verbannt und seine Gemahlin verlötet. Die Kinderchen, die man im Pudding fand, besabbert und völlig verblödet, wurden in Arbeitslager geschickt. Die Hofdamen mussten ihre Nackten hinter, nachdem er von Soldaten gespickt, im Theater schwenken zu Walzertakten. Der Hofdichter dichtete schon dem Aufruhr eine Kantate.
da plötzlich kam es über Telefon. Da unten in der Kanalisation, da üben schon wieder die Ratten Karate. Da unten in der Kanalisation, da üben schon wieder die Ratten Karate. Da half keine Säure und keine Kartätschen, kein Gift aus dem Rasensprenger. Da plötzlich sagte ein saudummes Mädchen, wir brauchen einen Rattenfänger. Gebt ihm, dass er kommt, einen guten Lohn, einen echt guten Posten im Staate, am besten des Kaisers verlassenen Thron. Denn unten in der Kanalisation, da üben schon wieder die Ratten Karate. Denn unten in der Kanalisation, da üben schon wieder die Ratten Karate. Kam und sah und machte die Schlacht. Jetzt hat er eine Fabrik für Büchsenfleisch. Das dumme Mädchen gab ihm ihre erste Nacht. Sie gab ihm viele Kinder, wir gaben unser Reich. Wir hoben ihn auf den Thron zum Lohn. Jetzt will er auch noch auf unsere Plakate. Er will unsere Pässe und unsere Munition. Hey, Mr. Clean, you're dirty now too. Hey, Mr. Clean, you're dirty now too. Der Kanalisation, da üben schon wieder die Ratten Karate. Da unten in der Kanalisation, da üben sie schon wieder.
Und das Herrliche ist, dass es eben ein reduziertes Theater ist, auf das Erzählen gestellt, weniger auf fantastische Bewegungen auf der Bühne, sondern es ist irgendwie gestellt auf die Sprache, auf die Musik, und daraus gibt es was Drittes. Offenbar entsteht etwas, was die Leute dann mit nach Hause nehmen und was sie dazu bringt, offenbar immer wieder und wieder zu kommen. Wir machen hier Zeug, was uns auf der Seele brennt.
Mit den Randgesprächen sind sie auch Mittler geworden zwischen den Interessengruppen. Gerade in großen Konflikten, wenn ich zum Beispiel an Massentierhaltung denke, wenn ich an Windkraft denke, also auch der Bauer, der einen Stall errichtet, setzt sich hin und diskutiert in diesem Theater, oder der Windmüller, der Landrat und die Akteure vor Ort. Also ihnen ist es gelungen, durch ihre Kreativität und Stachlichkeit auch eine Akzeptanz zu erreichen, die über die Kunst- und Kulturszene hinausreicht.
Dass es ihnen gelingt, sozusagen mit den, ich sag's jetzt mal, Einheimischen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Also nicht mit einer intellektuellen Arroganz, dass man da hingeht und Kunst macht, so wie man das will, so in dem altavantgardistischen Dünkel, sondern dass man das für die Leute versucht zu machen und das zu mischen zwischen Einheimischen und Zugereisten. Das finde ich ein großartiges Projekt, dass sie sozusagen auch die agrarische Umgebung mit wahrnehmen und darauf reagieren, mit den Leuten reden.
Einsam hinter mancher dicken Wand sitzt die Weltbank ganz alleine. Und es fallen ihr aus der dürren Hand schier vor Schwäche die Geldscheine. Polizisten stehen vorm Haus in Dreierreihen, so als wäre die Weltbank im Arrest. Während wilde Hippies draußen grün und schreien und man die große Steine werfen lässt. Ach, das Vaterland ist pleite und es kann sich nichts mehr leisten. Retten können es nur sehr Gescheite, Bäcker und zwar weit gereiste. Es fallen die Grenzen, das Geld kann marschieren, später auf zu Freuden tänzen, die Verlierer verlieren. Ja, wer reich ist und satt, ja, wer reich ist und satt, der ist so gerne, der ist so gerne, der ist so gerne ein Demokrat.
Einen Abend gemacht über diese ganze Finanzmisere, über die Webfehler in unserem Geldsystem. Wir haben einen Abend gemacht über Fisch international, regional. Wir haben einen Abend gemacht über Lebensmittel, über die Lebensmittellüge. Wir haben einen Abend gemacht über die ganze Abfallproblematik.
Es ist richtig, das Theater möchte gerne Impulse in die Regionalentwicklung geben. Das kann man immer wieder sehen. Von der Saatgutbörse bis hin zu den Randthemen, wo bestimmte kontroverse Themen verhandelt werden, aber auch quasi der ganze Bau selber und all das, was dort entsteht, soll immer wieder Kontakt und Tuchfühlung aufnehmen mit einer Art Neuerfindung von Landleben.
Das sind, glaube ich, wenige ostdeutsche Handschriften in dem kulturellen Bereich sozusagen in der Lage gewesen zu überleben. Das liegt teilweise an Problemen des Kulturbetriebes, an Managementstrukturen und sowas. Also eine gewisse, ich will mal sagen, eine Ästhetik, die ihren Ursprung in der DDR hat. Und das kann man dort sehen, sozusagen. Das ist, wenn man so eine Schauspielerin wie Ursula Karusheit oder so sieht, sehr großartige Leute, Bogatke und so, die alle sozusagen eine, würde ich sagen, realistische Schauspielausbildung hinter sich haben. Oder Rühmann oder Tobias Morgenstern, die große Figuren auch in der DDR waren, die ohne dass sie ein nostalgisches Konzept machen, halten sie sozusagen eine Stilistik am Leben, die ich für sehr wichtig halte in dem Land, weil wir ansonsten auf eine gewisse Monokultur zurückgeworfen werden. Und in der gesamtkulturellen Wahrnehmung hat das nicht stattgefunden. Die Intendanten der großen Theater waren größtenteils alle aus dem Westen eingesetzt in der DDR. Man hat sozusagen diese kulturellen Wurzeln ein bisschen regelrecht vorsätzlich vernichtet. Und das, glaube ich, ist für viele auch, die DDR nicht kennen, die jetzt hier in der Region wohnen, auch eine Möglichkeit, einen Anschluss zu finden an eine andere, Erzählweise, an andere narratives Verhalten. Dass sie prägen. Also es ist nicht der Krawall und nicht das sogenannte avantgardistische Theater, sondern ein sehr traditionelles Theater, was aber eine große Funktion hat, was die Stadttheater nicht mehr machen. Und das, glaube ich, ist etwas, weswegen das auch funktioniert.
Hello and welcome on board the train ICE from Castrop-Rauxel nach Elsterwerda. My name is Winnie Böwe and I am your Zugbegleiter on the Reise to Elsterwerda. I hope you have a pleasant stay on board. Ist doch schön, so mit Bundeswehrleuten auf dem Boden sitzen. Nee, die erste Klasse, da dürfen sie nicht rein. Da sitzen bloß zwei Leute, das interessiert mich überhaupt gar nicht. If you want, you can have a nice Cold Coffee in the Metrauber for 5 Euro and 60 Cent. Yes, our next stop is Elsterwerda. In Elsterwerda you have Anschluss on the following trains. In Elsterwerda you have no Anschluss.
Also es heißt Theater am Rand. Das heißt, es stellt sich selbst auch bewusst. Es ist ja nicht nur geografisch am Rand, sondern es stellt sich selbst auch bewusst an den Rand eines Systems und möchte quasi vom Rand her auch intervenieren. Ich bin selber im Gemeinderat der Gemeinde, in der das Theater auch liegt, wo auch sehr viele Landwirte sind. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich besonders provoziert fühlen, aber sie haben sich vielleicht dem Haus gegenüber eine gewisse dicke Haut wachsen lassen. Das könnte man sagen. Und jetzt ist eben die Frage immer für Kunst, und dieser Frage, glaube ich, steht auch das Theater am Rand gegenüber, ob die Freiheit, die man sich erarbeitet, eine Narrenfreiheit ist. Also, dass eigentlich die anderen sagen, das dürfen die, aber wir müssen es nicht wirklich ernst nehmen. Oder ob es eine Freiheit ist, die selber wieder in gesellschaftliche Interaktion mündet.
Wir haben mehrere Abende zum Wassermanagement gemacht, des Oderbruches. Wir haben Abende gemacht zu der Problematik, dass der Genmais hier im Oderbruch stark forciert wurde von den großen Firmen. Und ich weiß zum Beispiel, dass das auch richtig konkrete Wirkung hinterlassen hat. Menschen, die hier im Oderbruch Land besaßen, waren in diesem Abend, haben sich darüber informieren und aufklären lassen über die Problematik und haben dann danach als Folge dessen sich beraten lassen, was sie als Landeigentümer tun können, um zu vermeiden, dass die Firmen auf ihrem verpachteten Land Genmais anbauen, und haben dann sozusagen den Pachtvertrag aufgelöst. Also es gibt auch wirklich richtig tolle, ganz konkrete Dinge, die nachweisbar sind, die durch diese Sachen entstanden sind.
Ja, mein Name ist Michael Rubin und wir befinden uns hier in Zollbrücke auf dem Ziegenhof. Das Kuriose ist, dass das Theater am Rand am 30. oder am 31. Januar 98 angefangen haben. Und wir am 22. Dezember 98. Und die haben mit dem Theater angefangen und wir haben mit den Ziegen angefangen. Und wussten aber noch nicht oder haben noch nicht gedacht, dass wir so voneinander leben können. Wobei wir mehr vom Theater leben wie das Theater von uns. Klar macht sich das im Umsatz bemerkbar. Ich sag mal, an so einem Wochenende, je nachdem welche Theaterstücke gespielt werden, schätze ich mal so ein, da sind so 1000 Leute, und wenn da 10% oder 20% durchkommen, die 400 Meter oder 500 Meter bis zu unserem Hof, das macht sich schon mörderlich bemerkbar.
Eine unmittelbar wirtschaftliche Rolle, denke ich, hat diese experimentelle Grauzone. Entscheidend ist aus meiner Sicht die Katalysatorenfunktion des Hauses für Menschen, die etwas ausprobieren wollen. Das heißt, es hat eben Bewegung in ein starres Denken häufig gebracht. Und wir haben hier eine Situation im Oderbruch, in der sehr viele Menschen keine reinen Erwerbsbiografien haben. Das heißt, sie haben schon einen Erwerb, sie haben aber manchmal auch noch Hartz IV oder haben sehr viel subsistenzwirtschaftliche Elemente in ihrem Leben, engagieren sich ehrenamtlich, und die Biografien sind sehr viel stärker patchworkartig organisiert. Und das produktiv zu machen, diese vielen Standbeine, diese Flexibilität, die dieser Landschaftsraum den Menschen ohnehin abverlangt, das ist meines Erachtens schon ein Verdienst des Theaters.
Hey, schöne Fee, ist dein Typ zu Haus, oder ging er schon wieder mal ohne dich aus? Wie wär's mit einem Befreier? Oh, 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 I'm on fire. Nimmt er sich gelegentlich Zeit für dich, oder begleitet euch ewig dieses eigentlich? Zerbricht dich die immer selbe Leier?
Man will aus Dunkelheit ans Licht und man beachtet nicht die Gefahren, die erwarten, wer die Regel bricht. Kostet es uns beide auch das alte Leben, bist du tausendmal wert, alles hinzugeben, was daraus wird. Wissen doch die Geier. Oh, 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 ein Unfall.
Oh, 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 ein. Der Punkt, an dem wir jetzt sind, ist natürlich einer, wo eigentlich alles gebaut ist. Es müssen natürlich da nochmal, ein kleiner Anbau muss da noch ran und dann muss man nochmal was immer zu reparieren und. Aber wo die Möglichkeiten noch zu erweitern oder noch zu vergrößern absolut ausgeschöpft sind und wo wir zusehen müssen, dass wir das Ganze gut am Laufen halten und immer voll kriegen. Und das ist schon, das fühlt sich einfach nochmal anders an.
»20 Jahre ist es nun alt, das Theater am Rand. Und wie am ersten Tag gibt es am Ende der Aufführung bis heute ein ebenso altes wie beliebtes Ritual.«
Man zahlt keinen Eintritt, man zahlt Austritt. Nach jeder Vorstellung treten wir vor das Publikum und machen sie darauf aufmerksam, aber sagen ihnen ganz, ganz klar und gezielt, sie sollen bitte darüber nachdenken, wie viel sie bereit sind für diesen Abend, für diese Theatervorstellung zu geben. Und sie sollen zahlen das, was wir brauchen. Das heißt, dass es entscheidend ist, dass der Prozess in Gang kommt im Kopf. Sie kommen dann alle beim Ausgang einzeln an der Kasse vorbei, also an einem Glasgefäß. Und da steht jeder einzeln davor. Es ist nur so schmal, dass da nur einer durchpasst. Und dann darf jeder in dem Moment überlegen, was lege ich da jetzt rein. Und das ist ein wunderbarer Prozess. Der findet nämlich woanders weniger oder gar nicht statt.
Ich will keine Förderung. Irgendwie ist man auch stolz drauf, dass man das schafft ohne die Förderung.
Eine gute Frage, soll das so bleiben? Ich glaube, man kann nach 20 Jahren schon, das machen wir ja auch, man muss da jetzt nicht zum Tabujäger werden. Und also ich halte es für möglich, dass wir da auch mal andere Formen finden. Fakt ist eins, wir sind einfach enorm gewachsen. Es ist ein Riesenunternehmen mit, was weiß ich, zwischen 15 und 20 beschäftigten Leuten. Und sagen wir so, wenn das Theater nicht voll ist, wenn es einfach schlecht besucht ist, dann haben wir ein Problem. Und deswegen haben wir in letzter Zeit auch ganz verstärkt massiv Anstrengungen unternommen, um das für die Perspektive irgendwie abzusichern oder zu verbessern, dass wirklich mehr Menschen von dem Theater wissen über die Region hinaus. Wir haben zum Beispiel bis vor anderthalb Jahren noch nie richtig über Werbung nachgedacht. Es gab quasi keine. Und es geht ja nicht nur darum, um eine Presseerklärung loszuschicken und Plakate zu hängen, sondern es geht einfach darum, nachzudenken, wie bringe ich das, was das Theater ausmacht, in die Öffentlichkeit. Aber ich bin da optimistisch.
Nein, ich wünsche mir, dass uns die Ideen einfach nicht ausgehen. So, und dass wir Kraft weiterbehalten und dass wir unsere gute Laune weiterbehalten und dass wir weiter auf das Prinzip Entwicklung setzen. Also das haben wir gemacht. Wenn wir das nicht gemacht hätten, säßen wir immer noch bei Morgenstern im Wohnzimmer.
Also es heißt ja immer so Nullwachstum und so. Und das ist irgendwie, also das ist Quatsch. Es muss Entwicklung geben. Muss irgendwie weitergehen. Das besteht hier einfach alles nur, weil es Leute gibt, die einfach einen großen Spaß und eine große Lust haben, das irgendwie zu machen und immer wieder auf verrückte Ideen kommen. Und das, wenn man nichts tut und wenn man auch keine Vision mehr hat um das und das, dann steht man eben nicht nur still, sondern dann treibt man zurück. Das ist einfach, dann geht zuerst die Lust weg und dann geht die Kraft weg und dann klappt das nicht mehr.
Wer im 20. Jahr des Theaters am Rand auf den Spielplan schaut, findet eine Fülle an Veranstaltungen. Schon am 10. Mai gibt es die jüngsten Ergebnisse des Projektes Liederlauschen. Junge Liedermacher aus dem Prenzlauer Berg stellen sich dem Publikum. Am 11. Mai wird das Leib-Jatzig-Orchester in Zollbrücke zu erleben sein. Am 12. Mai präsentieren Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann aus Anlass des 10. Todestages von Chinggis Aitmatow ihren Klassiker Jamila. Und am 13. mit Stenna Dolnys Entdeckung der Langsamkeit eines der Stücke, mit dem vor 20 Jahren alles begann. Gleich im Anschluss gibt es eine Buchpremiere, auf der beide Künstler Anekdoten aus 20 Jahren Theater am Rand zum Besten geben. Freuen darf man sich im Juni dann auch auf 5 Aufführungen des Stückes »Die Glut« von Sándor Márai und. Schauen Sie doch einfach auf die Webseite und machen Sie sich auf ins Oderbruch. Sie hörten Märkische Wandlungen. Heute 20 Jahre Theater am Rand. Eine Sendung von Mirko Schwanitz. Es sprachen die Protagonisten des Theaters am Rand, Tobias Morgenstern, Thomas Rühmann und Almut Undis. Der Liedermacher Hans Eckhard Wenzel, Dr. Kenneth Anders vom Büro für Landschaftskommunikation, Michael Rubin vom Ziegenhof Zollbrücke und Landrat Gernot Schmidt.
Schön ist es, dir zu schreiben aus der Verlassenheit. Die Wiesen hinteren Fensterscheiben gehen kilometerweit. Seh dich durch Straßen fahren im gelben Autobus, als wären wir seit Jahren getrennt bis ganz zum Schluss. Als wären wir seit Jahren getrennt bis ganz zum Schluss. Nur Stille hier seit Tagen, kein Brief, kein Telefon. Nicht sprechen, hören, fragen, das Herz nur monoton. Nun sind wir zwei uns fern, die Flucht ist selbst gewählt. Die Wolken und die Sterne sind längst schon abgezählt. Die Wolken und die Sterne sind längst schon abgezählt. Einst noch froh. Es kann sich nah nur kommen, was fern sich war zuvor. Was ich besaß, das störte, was ich ersehnt, war weit. Nur was mir nicht gehörte, blieb eine Kostbarkeit. Was mir nicht gehörte, blieb eine Kostbarkeit. So bleibt mir nur zu schreiben aus der Verlassenheit. Die Wiesen hinterm Fensterscheiben gehen kilometerweit. Denn wärst du hier geblieben, wären wir schon längst entzweit. Es gehen die grünen Wiesen hier kilometerweit.
Es gehen die grünen Wiesen hier kilometerweit. Es gehen die grünen Wiesen hier kilometerweit.